nur Golf auf meinsportradio.de.
Tiger wants to close it out right now with a birdie. All eyes on Tiger. The putt on the way, and it just missed left. He walks up and taps it in for par. Tiger Woods wins the 2018 Tour Championship. Both arms in the air. This is history.
Das größte Comeback der Golfgeschichte wurde gestern Abend Wirklichkeit. Tiger Woods ist wieder da, wo er eigentlich auch nach Selbstverständnis hingehört. Er gewinnt das 2018er Tour Championship mit der letzten Chance in diesem Jahr, in dieser Saison auf der PGA Tour was zu reißen. Hat es am Ende tatsächlich geschafft, gewinnt dieses Event mit -11, 2 Schläge vor Billy Horschel und sogar 4 Schläge vor Dustin Johnson. Tiger Woods gewinnt das dritte Mal dieses PGA Tour Championship in seiner Karriere nach 2007 und 2009. Und wir machen dieses Thema natürlich zum Top-Thema hier heute bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und ich begrüße natürlich auch unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte, immer noch mit Gänsehaut sozusagen.
Ja, hast du erwartet, dass es tatsächlich in dieser Saison noch klappt? Er war ja so oft so dicht dran und dann diese Woche in Atlanta.
Nee. Also, dass er einen Saisonsieg noch einfahren kann, das hat sich jetzt ja schon abgezeichnet. Ich meine, das war eine ganz klare Aufwärtskurve von Beginn des Jahres an mit Rückschlägen, mit wirklich, also da hat er auch echt natürlich, ich meine, es war ja klar, dass der nicht irgendwie auf die Tour zurückkehrt und dann sofort alles in Grund und Boden mäht, auch wenn es dann zwischenzeitlich immer so Momente gab, wo natürlich der alte Tiger durchblitzte. Plus, bei mir war es, das habe ich auch so gesagt, weil ich immer super skeptisch bin, was Tiger da betroffen hat. Bei mir war es immer die Sorge, dass der Körper einfach nicht hält. Also mir ging es nicht darum, dass der sein Golfspiel nicht irgendwann wieder findet, aber ich habe immer gedacht, ja gut, und selbst wenn er es dann hat, dann passiert am dritten Tag irgendwas, weil wir das so oft gesehen haben in der Vergangenheit bei seinen, das kann man inzwischen so bezeichnen, weil er es ja selber auch so analysiert, verfrühten Comebacks, dass er dann da irgendwie im Bunker spielt und sich halt den Rücken wieder verreißt. Und ich hatte immer die Angst, dass sowas, also dass der Körper ihm dann Strich durch die Rechnung macht, sowas wieder passiert und er wieder zurückgeworfen wird. Und also die größte Leistung, die dem allem vorangeht, ist, dass er es geschafft hat, diese ganzen, also ich meine, das ist immer noch medizinisch fast unglaublich, finde ich, nach diesen Rücken-OPs in dieser Menge, sich überhaupt wieder irgendwie so hinzutunen, dass man Golf spielen kann. Und wir sprechen ja nicht von Altherrengolf im Amateurclub. Und dass er das geschafft hat und dass er die ganze Saison über jetzt seinen Körper im Griff hat und offensichtlich, also zumindest von außen betrachtet, keinerlei Beeinträchtigungen da verspürt, das ist die Ausgangsleistung, die ja alles erst möglich gemacht hat.
Und das war ja dieser 80. Sieg in seiner Karriere. Damit liegt er nur noch 2 Siege hinter Sam Snead, dem Rekordhalter. Also da ist sicherlich noch was drin, wenn man vor allen Dingen bedenkt, dass Snead seinen 80. Turniersieg im Alter von 47 eingefahren hat. Da ist Woods ja mit seinen 42 Jahren, 8 Monaten und 24 Tagen noch ein absoluter Jungspund, obwohl er jetzt 1876 Tage auf seinen Turniersieg warten musste. Der letzte, der war ihm 2013 beim Bridgestone Invitational gelungen. Ich erinnere mich noch dran, damals habe ich in schriftlicher Form noch über Golf berichtet. Mittlerweile darf ich das ja mündlich machen seit einigen Jahren. Von daher ist das auch natürlich aus Berichterstattersicht was ganz Besonderes. Auch nicht nur für mich, sicherlich auch für Desiree. Wir sprechen gleich drüber, wie Tiger Woods es geschafft hat, dieses Turnier dann am Ende zu gewinnen. Es wurde ja auf der Back Nine dann doch nochmal ein bisschen spannender. Justin Rose, über den sprechen wir, den neuen FedEx Cup Sieger. Wir sprechen über Tom Lewis heute in der Sendung. Wir sprechen über den zweiten Platz von Caro Masson in Spanien und über die PGA Tour Karte für die nächste Saison von Stefan Jäger. Also viele Themen heute hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Aber über allem steht natürlich der Tiger, auch nach unserer kurzen Pause.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Tour Championship 2018 mit dem strahlenden Sieger Tiger Woods. Der hat's geschafft, hat mit -11 sich den Turniersieg gesichert und damit den 80. Sieg in seiner Karriere eingefahren. Er wurde hinterher im Siegerinterview natürlich auch gefragt, wie war's denn an der 18 bei dieser ganzen Menschenmasse, die ihm ja auch folgte, die ihn bejubelte und die ja zum Teil auch schon Ryder Cup Atmosphäre versprühte mit einem lautstarken USA, USA. Tiger Woods im Interview bei den Kollegen vor Ort.
I mean, I was having a hard time not crying coming up the last hole, you know. But I said, hey, you know what? I could still blade this thing out of bounds. So let's just suck it up and just hit some shots here. And once I got the ball on the green, then I gave Joey a high five because it was done. I can handle that from there.
Als er auf dem Grün dann endlich lag an der 18, nachdem er sich ja aus dem Bunker erstmal noch befreien konnte, da wusste er, er hat es eingetütet. Diesen Vorsprung von 2 Schlägen auf Billy Horschel, den wird er nicht mehr verspielen. Desiree, wann hast du denn gewusst, dass es für Tiger tatsächlich reicht?
Also im Bunker lag. Also schon Einschlagwoche sozusagen. weil jetzt also die Vorstellung, dass er da im Bunker irgendwie dann nicht reüssiert war, also völlig abwegig. Im Prinzip war es nach dem Abschlag eigentlich schon fast klar. Also es war tatsächlich eben spannend, wie er selbst auch gesagt hat, dann an der 18 jetzt nicht irgendwie noch out of bounds zu hauen und da noch irgendeine Kalamität aufkommen zu lassen. Weil selbst dann hätte er noch Chancen gehabt, weil wir die Situation haben, dass die 18 ein paar 5 Loch ist durch diese Drehung oder durch den Wechsel der Lochanordnung, was übrigens auch Justin Rose geholfen hat, da kommen wir später noch dazu, hast du halt im Prinzip jetzt 2 Birdie-Löcher am Schluss, die 17 und die 18, also die zumindest potenzielle Birdie-Löcher sind und die 18 als Par 5 ganz klar. War ja auch so, dass da wirklich die meisten Spieler natürlich versucht haben, mit dem zweiten Schlag, wenn sie halbwegs einen guten Ausgangsdrive hatten, dann auch auf dem Grün zu landen und eine Eagle-Chance zu haben, wie zum Beispiel auch Rory McIlroy dann, auch dazu kommen wir später. Aber da, also das war auf jeden Fall so, dass also mit dem Abschlag den Tiger wirklich letztendlich am besten platziert hat, was jetzt nicht nur am Abschlag liegt, aber wo er einfach den besten Bounce auch hatte, weil er nochmal so eine Welle ist, die den Ball dann weiterträgt. Und bei Justin Rose war es dann, war der Abschlag zu gut, in Anführungszeichen, und ging zu weit. Aber da war eigentlich klar, der Abschlag liegt wirklich wie Zucker da auf dem Fairway. Und also da hätte er den zweiten Schlag schon unglaublich verreißen müssen. Hat er nicht, war im Bunker, so what, völlig egal. Dann war der dritte Schlag aus dem Bunker. Und dann hat er immer noch 2 Putts zum Par plus einen Putt Reserve, um dann das Bogey noch zu spielen und immer noch einen Schlag vor Billy Horschel zu liegen. Also, und was halt auch, also das fand ich dann extrem cool. Ich bin eigentlich kein so ein Freund von Mega-Angeberei oder irgendwie sowas, aber ein gesundes Selbstbewusstsein ist schon immer hilfreich. Und Tiger einfach zu sagen, I could handle it from there. Also einfach zu wissen, also mehr als 3 Putts brauche ich jetzt definitiv nicht von diesem Punkt aus. Fand ich einfach gut. Das fand ich einfach gut, weil da gibt's ja durchaus Szenarien, die wir schon erlebt haben, wo das eben nicht reicht und wo du dann da irgendwie noch hin und her verschiebst. Und das war aber dann auch einfach klar, dass Tiger das Ding dann da reinmacht. Und also wie gesagt, bei mir, also allerspätestens im Bunker war das glasklar.
Da hat er natürlich dann auch seine ganze Routine in solchen Aussagen drin. Er weiß ja, was er in solchen Situationen kann und kann sich ja auch auf eine wirklich gute Putting-Statistik in dieser Woche dann beim Tour Championship wirklich verlassen. Also der Putter ist wieder da. 2. in der Kategorie Strokes Gained Putting in dieser Woche bei diesem Turnier. Bei Woods lief das auf den Grüns wirklich, wirklich gut. Und die ganze Runde lief ja auch erstmal gut. Der startete gleich mit dem Birdie an der 1, dann solide bis zur 9. Alles durchgespielt, alles Par. Auf der Backline 1 Birdie geschafft, an der 13, aber insgesamt auch 3 Bogies. Hast du gedacht, auf der Backline, da könnte es zumindest, als dann eben die Bogies fielen, tatsächlich nochmal eng werden?
Ja, so halb gedacht. Ich meine, es war ja so irgendwie 5 vor mit 5 zu spielen und dann eben 4 vor mit 4 zu spielen und 3 vor mit 3 zu spielen. Da fängst du dann schon an so, aber auf der anderen Seite ist, Also ich meine, die Runde von Tiger, jetzt die Tagesrunde ist, abgesehen davon, dass er alles zusammengehalten hat, jetzt ja nicht so spektakulär gewesen. Dies war ja zum Beispiel jetzt am Samstag nochmal ein ganz anderes Thema. Aber die Grundlage dafür war ja auch einfach, dass keiner, und ich betone keiner von seinen Verfolgern, weder Rory McIlroy noch Justin Rose, noch, ja gut, dann irgendwann waren sie halt auch zu weit zurück, ihm da irgendwie tatsächlich nahe kommen konnte und ihn in Bedrängnis kriegen konnte. Also das war wirklich, das ist halt immer die zweite Komponente. Also diese Schlussrunde hätte auch nicht reichen können, natürlich. Ich meine, Tiger hat eine +1 gespielt. Aber Justin Rose und Rory McIlroy waren einfach nicht in der Lage, ihn herauszufordern, ihn in Bedrängnis zu bringen und haben einfach, haben gerade mit Mühe und Not in Justin Roses Fall ihr eigenes Spiel zusammenhalten können, in Rory McIlroys Fall nicht mal das. Und die, die richtig tolle Tagesrunden gespielt haben, Billy Horschel natürlich, auch Dustin Johnson, Hideki Matsuyama, die haben sich alle, auch Webb Simpson, die haben sich ja um zum Teil 12 Plätze noch verbessert. Matsuyama mit dem größten Sprung, 12 Plätze von 16 auf 4. Aber halt, die waren halt außerhalb der Region, in der sich das abgespielt hat. Das für mich war eigentlich vor der Finalrunde klar, dass im Normalfall nur die beiden genannten, McIlroy und Rose, eigentlich noch eine Chance haben, da ranzukommen. Und ja, die waren halt da einfach, die hatten beide ihre Probleme an dem Tag, zum Teil massiv. Und deswegen war dann letztendlich diese Runde von Tiger ausreichend. Und das ist ja, also ich habe mir dann nur gedacht, an diesem Sonntag hat man einmal mehr und also in ungeheurer mathematischer Potenz nochmal gesehen, wie viel Druck da im Spiel ist, was, das ist ja nur Kopf, das ist nur Psyche. Was Rory da veranstaltet hat, wo der seine Drives links und rechts hingehauen hat, da war ja immer schon einer mit Fähnchen dabei gestanden, weil er genau wusste, muss ich gleich wieder hochheben. Also natürlich steht er immer da, aber ich meine, also das war wirklich, der hat gestreut ohne Ende. Also Rory hat eine Katastrophenrunde gespielt, wollte auch danach nicht drüber reden, ganz ehrlich. Und ich fand es toll, dass er trotzdem auf dem Fairway und überhaupt in der Runde mit Woods, der natürlich letztendlich auch ein Riesenidol von ihm ist, ihn dann letztendlich immer noch, also mit ihm gequatscht hat natürlich und ihm auch immer noch irgendwie, du hast halt gesehen, der fand es unglaublich beeindruckend, was Tiger da abgezogen hat und wusste halt genau, bei mir läuft heute nichts, aber auch gar nichts. Und hat Tiger dann im Prinzip, was heißt unterstützt, kann er nicht unterstützen, aber also war da also wirklich sehr, sehr, also die hatten ein offensichtlich eine gute Kommunikation da auch und haben auch letztendlich dann miteinander gesprochen. Also das auf der 18 war ja auch irgendwie ein längerer Talk und da hat Rory McIlroy wohl zu Tiger gesagt, dass das wäre wie 80 damals irgendwie, hat es verglichen dann und Tiger Woods hat nur gemeint, naja, aber ich habe nicht so enge Hosen an wie die damals, also da war, das hat man auch gemerkt, die haben dann gelacht miteinander, und war ein gutes Verhältnis, aber die Tagesrunde von Rory, die kannst du komplett in der Pfeife rauchen, also da will er, glaube ich, auch nicht mehr drauf angesprochen werden, und insofern hat diese Runde von Woods gereicht, und auch als der Vorsprung dann so vor sich hingeschmolzen ist, um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich dann auch gedacht, naja, das wird er eigentlich jetzt normalerweise schon durchbringen, weil die anderen kommen jetzt nicht mehr. Da kommt nichts mehr, Billy Horschel ist schon längst drin. Das wäre das Einzige gewesen, dass er noch in den Playoff muss. Das hätte ich ihm nicht gewünscht. Aber ansonsten war da einfach nichts von den Herausforderungen zu sehen.
54 Mal hat Tiger Woods jetzt, wenn er mindestens in geteilter Führung lag, bei 58 Versuchen bei seinen Turniersiegen am Ende auch gewonnen. Also von daher war es im Grunde auch wieder der alte Tiger, der Mann, der sich eben in Führung spielt und in der Schlussrunde das Ganze dann mit einem gewissen Abstand zum Feld dann letztlich nach Hause spielen muss. Tiger Woods also dann am Ende der Mann, der es tatsächlich geschafft hat. Wir fragen mal, beziehungsweise wir hören mal rein, was er denn im Interview nach seinem Sieg erstmal dazu gesagt hat, zur Frage, was hat er sich denn jetzt bewiesen auf dieser Runde und überhaupt bei diesem Turnier und mit diesem Turniersieg?
I don't know, but it was just a grind out there. I loved every bit of it and the fight and the grind and the tough conditions and just have to suck it up and hit shots and loved every bit of it.
Also er hat's geliebt, sich mal durchzubeißen, auch wenn natürlich ein komfortabler Vorsprung war. Du hast ja schon gesagt, der schmolz so ein bisschen zusammen. Dieser Grind, den er hatte, hatten die anderen ja auch, du hattest ja auch schon gesagt, für die war es auch schwierig. War es nur der Name Tiger Woods, der die auch so ein bisschen schon allein zum Erzittern brachte und eben nicht dazu geführt hat, dass sie tatsächlich auch in der Schlussrunde ihr bestes Golf abliefern konnten? McIlroy hatte ja schon zu Beginn der Saison mal gesagt, mit Tiger in allem Flight zu spielen, ist aus diversen Gründen unheimlich schwierig.
Ja, weswegen ich Rory eigentlich auch schon aus der Rechnung raus hatte vor der Finalrunde. Also um Gottes Willen, sie jetzt hat er in der Lage, da natürlich eine Wahnsinnsfinalrunde hinzulegen. Das hat man auch jetzt in diesem Jahr schon gesehen. Bei Rory hatte ich auch den Tiger-Faktor noch mit drin. Habe ich auch gedacht, nee, der wird tatsächlich dafür bezahlen, dass er in diesem Schlussflight ist. Insofern dachte ich, Justin Rose kommt da einfach dann ganz entspannt um die Ecke, entspannt in großen Anführungszeichen. Der psychische Druck ist bei allen dreien komplett anders gewesen. Rory ist einfach immer noch jetzt unter Druck, mal wieder einen Sieg einzufahren, Potenzial riesig und dieses Jahr einfach jetzt nicht so gelaufen. Der ist überfällig, in Anführungszeichen, also vor allem eben aus eigener Sicht auch. Und insofern hatte er mit diesem persönlichen Druck plus diesem Tiger Bohai zu kämpfen, was da ja wahnsinnig war bei diesem Flight. Bei Justin Rose ist es, ich taufe es hiermit und heute, der Number One Fluch, weil wir das jetzt an schon verschiedenen Spielern immer wieder gesehen haben. Auch siehe Jason Day, auch übrigens auf der Damentour genau das gleiche Muster, Arya Yutanugan, also auch letztendlich irgendwo Lydia Ko ein bisschen. Du bist dann am Peak, du hast die Nummer eins erreicht, das ist so ein Lebensziel und dann ist es unglaublich schwer, das zu halten, weil du auf einmal auch mit diesem ganzen Presserummel dann noch konfrontiert bist und einfach diese Nummer eins, die lastet schwer auf dir, weil du hast jetzt halt richtig, also du musst jetzt alles verteidigen sozusagen und strebst nicht mehr nach oben, sondern musst praktisch nach unten fernhalten. Und da hatte ich bei Justin Rose wirklich absolutes Gefühl, dass seit er die Nummer eins hat, was ja total toll ist und ich habe mich wahnsinnig für ihn gefreut, habe mir gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich führt das jetzt nicht dazu, dass er daran jetzt so ein bisschen zu schwer zu tragen hat. Und er hat auch bei Justin Rose habe ich ein Wortspiel, just in, also wirklich mit dem letzten Putt dann ja noch den FedEx Cup um die Ecke gebracht und da können wir gerne nachher noch drauf eingehen. Er hat's gerettet, aber er weiß natürlich auch, dass das ein Katastrophenschlusstag war für ihn. Und bei Tiger ist es schlicht und ergreifend eine andere Situation, finde ich, weil der alte Tiger ist auch der alte Tiger. Noch ein Wortspiel. Aber es ist wirklich so, dass ich finde, man sieht es. Ich kann mir nicht annähernd vorstellen, wie viel Ressourcen, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel Power diese Schlussrunde für Tiger tatsächlich dann gekostet hat. Weil er, also natürlich hat er alles im Griff und hat es durchgezogen, aber er hat so fertig ausgesehen, so als es auf die letzten Löcher ging. Und ich habe mir nur gedacht, Menschenskind, also das war eigentlich so noch so die Überlegung, ob er tatsächlich das jetzt mental und auch körperlich dann vielleicht gar nicht mehr irgendwie packt und dann vielleicht ihm irgendwas ausrutscht, irgendein schlechter Schlag oder so. Und die Qualität und natürlich die Legende, die er ist und auch dieser unbedingte Wille, den er hat, gepaart mit dem Vermögen, mit dieser Menge umzugehen. Weil kein Mensch auf dieser Welt will Golf spielen, wenn du diese Meute um dich rum hast. Was da an der 18 passiert ist, ist unglaublich und beeindruckend und toll und Wahnsinn. Aber ich habe mir nur gedacht, oh Gott, ich hätte Angst. Ich hätte blanke Angst, dass mich die Leute überrennen, weil die ja völlig ausgetickt sind. Und damit kann eben auch nur Tiger umgehen. Und insofern hat er da ganz, ganz viele Dämonen, glaube ich, besiegt und hat gerade auch deswegen, das ist eben nicht der alte Tiger, ich bin wieder da, hey, klar, ich gewinne jetzt hier mal, sondern das war so unglaublich schwierig, diese Schlussrunde da durchzustehen. Wie gesagt, nicht toll, ist egal, aber die +1 hat gereicht. Und ich bin jetzt ganz ehrlich gespannt, wie viel Energie der noch nächste Woche für den Ryder Cup hat. Ob das einen Boost gibt oder ob der einfach jetzt auch mal alle ist. Also weil zugestehen würde ich es ihm rein körperlich.
Definitiv. Das werden wir natürlich dann in der Woche beobachten und am Freitag dann auch mit zwei Live-Einblendungen dann würdigen. Hier bei uns auf meinsportradio.de zwischen 11 Uhr und 13 Uhr. Und ungefähr ab 16.30 Uhr bis zum Ende werden wir dann auch nochmal drauf gehen. Die genauen Zeiten stehen dann noch bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de. Da gucken wir noch, wie es am besten passen könnte, damit wir für euch dann auch die entscheidenden Momente letztlich einfangen können. Aber Tiger Woods, was der dann eben noch reißen kann beim Ryder Cup, das wird eine große Frage da sein. Eine andere große Frage war, was hat ihm denn in den letzten Monaten seit Start seines Comebacks den Glauben daran gegeben, dass er denn tatsächlich wieder einen Turniersieg wird einfahren können?
Well, depends when you ask me. Beginning of the year, certainly that was a tall order, but as the year progressed and I proved that I could play and I found a swing and put pieces together, I knew I could do it again.
Ja, es war ein Prozess, Desiree, der sich langsam entwickelt hat, der aber letztlich dieses eine Ziel natürlich vor Augen hatte und auf dieses Ziel hat er im Grunde konsequent hingearbeitet, hat ja auch seine Turnierplanung vielleicht jetzt mit Abstrichen zu Beginn der FedEx Cup Playoffs sogar gesagt hat, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gemacht, aber insgesamt war die Turnierplanung aus seiner Sicht genau richtig.
Ja, hat er offensichtlich gut dosiert. Der FedEx Cup und der Modus und diese Sortierung natürlich zum Ende der Saison lässt ihm dann irgendwann auch keine Wahl. Also das ist, da ist es dann schwierig. Also wir hatten natürlich Fälle, wo Spieler gesagt haben, ich setze das Turnier aus und das Turnier aus. Aber in der Position war er nicht, dass er dann sowieso automatisch für alles qualifiziert ist. Dazu war er noch zu weit hinten. Aber generell hat er das gut angelegt. Und das ist, wie gesagt, das ist auch das, worauf ich abgezielt hatte mit dem Körper im Griff haben. Es ist einfach wirklich eine Leistung, weil er auch selbst ja immer wieder im Interview gesagt hat, das Problem ist, ich habe ja keine Präzedenzfälle, ich habe keine Vorbilder. Es gibt diese Karriere, und damit meine ich jetzt nicht seine Golferfolgskarriere, sondern seine Krankheitsgeschichte, die gibt's ja nicht. Vier Rücken-OPs, vier Knieoperationen und was finde ich, also unbedingt, weil man es ja immer wieder natürlich vergleicht dann mit, also Ben Hogan natürlich, Autounfall in 49, wahnsinnig furchtbarer Unfall und hat danach noch 8 Major-Siege eingefahren. Natürlich war das damals ein Wahnsinns-Comeback, aber Tiger hat mit so unendlich mehr zu kämpfen. Das ist einfach, das ist Zeitgeist. Wäre es auch im Amerikanischen, weil es einfach darum geht, also natürlich diese ganzen Eskapaden mit Aaron und mit dem zertrümmerten Auto, mit dem Golfschläger und natürlich die Sexgeschichten, die Nacktfotos, was alles war und wieder im Internet natürlich komplett durch alle, durch allen Schmutz gezogen wird, den man hat. Mhm. Er hat auch selber genug verbockt, so ist es ja nun nicht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt ein komplettes Unschuldslämmchen hier trifft, aber also das, was sich da abspielt und was sich halt 1949, also abgesehen davon glaube ich nicht, dass Ben Hogan das alles so irgendwie gestaltet hätte, aber da wäre es zumindest noch hinter geschlossenen Türen irgendwie abgelaufen. Und heutzutage bist du als Superstar, als Sportler wie Tiger Woods natürlich komplett auf dem Präsentierteller und musst ja damit auch noch umgehen, musst damit umgehen, dass deine Kinder das halt alle natürlich auf YouTube quasi sehen können und die ja durch ihr Alter bedingt ja gar nicht nachvollziehen können, wie das war, als Papa noch gewonnen hat. Das hat er auch thematisiert, dass er aber jetzt mal seinen Kindern eigentlich zeigen will, warum diese ganzen YouTube-Videos überhaupt existieren von ihm von früher. Und das ist halt nochmal so eine zusätzliche mentale Komponente, die dich komplett fertig machen kann. Und mich hätte es tatsächlich auch nicht gewundert, wenn es dazu geführt hätte, dass er nie wiederkommt, weil das so verheerend war über große Zeiträume, dass ich gedacht habe, also in vielen Fällen geht daran ein Mensch dann mental eigentlich zugrunde. Jetzt, wie gesagt, verursacht von wem auch immer. Aber das war schon ziemlich heftig, was er sich da so geleistet hat. Und insofern ist es halt zusätzlich zu den Fakten, die jetzt rein Verletzungshistorie bedingt da auftreten, ist ja noch unglaublich viel mehr dazugekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir also tatsächlich, wenn da jetzt noch einige Jahre vergangen sind, wir werden auf das größte Comeback der Sportgeschichte möglicherweise zurückschauen. Also ich hatte gestern Abend, das kann man immer nicht am selben Abend bewerten und auch nicht ein Jahr danach, aber ich glaube, mit dem Abstand von einigen Jahren werden wir das wahrscheinlich so einordnen, weil also diese Leistung, also ich bin ja noch nicht mal der riesengrößte Tiger Woods-Fan, den's gibt, ich saß auf dem Sofa und ich habe geheult, als der dann letztendlich das Ding nach Hause gebracht hat, weil ich einfach wirklich meinen Hut ziehe vor dieser Leistung und vor diesem Comeback und das kann man jetzt wirklich mal ausnahmsweise nicht genug würdigen.
Und viele Experten müssen entsprechend auch Abbitte leisten für das, was sie so in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben. Im Internet, über Twitter kursierte auch ein Zusammenschnitt, wo Tiger Woods mit den Expertenaussagen vieler Golfexperten konfrontiert wurde, die natürlich dann die negativen Aussichten wurden da zusammengeschnitten, wo gesagt wurde, der wird nie wieder zurückkommen, der wird nie wieder ein Turnier gewinnen, der wird seine Gesundheit nicht richtig in den Griff kriegen. Alles hat sich im Grunde als falsch erwiesen. Tiger Woods ist zurückgekommen. Wahrscheinlich war das immer diese Ansagen der Experten auch irgendwo ein Punkt, der ihn dann zusätzlich noch angetrieben hat, zusätzlich zu der Geschichte, dass er eben seinen Kindern nochmal beweisen wollte, dass er es kann und sich selber selbstverständlich auch beweisen wollte, denn das wissen wir von Tiger Woods aus den letzten 22 Jahren auf der PGA Tour. Ehrgeizig ist er wie fast kein Zweiter, auch wenn sich das jetzt in seinem etwas höheren Alter dann ein bisschen zumindest nach außen hin ein wenig anders darstellt, als er das früher dann in seiner Karriere doch so nach außen getragen hat. Tiger Woods, also der Champion beim Tour Championship, hat die Chance genutzt, sich dieses Turnier noch zu entreißen. Aber er hat am Ende den FedEx Cup nicht mehr gewinnen können. Das war der zweite Preis, der im Grunde ausgeschrieben war, im Grunde auch der höher dotierte. Denn da geht es ja um ein extra Preisgeld von 10 Millionen Dollar. Und diese 10 Millionen, die hat Justin Rose eingestrichen am Ende. Und über den sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Desiree, Tiger Woods haben wir gewürdigt für seinen Sieg beim Tour Championship, für das Comeback der letzten Jahre, vielleicht das Comeback der Sportgeschichte. Du hast gesagt, das wird man in den nächsten Jahren erst so richtig werten können, wie dieses Comeback dann einzuschätzen ist. Lass uns auf Justin Rose kommen. Er war ja einer von denen, die gute Aussichten hatten, sich den FedEx Cup dann am Ende zu holen. War ja nicht der Einzige, gab ja noch ein paar mehr, die auch im Laufe des Sonntags dann noch Chancen hatten, sich den zu holen. Darüber, dass sie alle mit Problemen irgendwo zu kämpfen hatten, auch der Kopf da sehr viel mitgespielt hat, darüber haben wir eben schon gesprochen. Aber Justin Rose, das ist jetzt, wenn wir mal in die Statistik schauen und mal zurückblättern, dann ist es erst der dritte Spieler, der den FedEx Cup gewinnt, nachdem er bei der Northern Trust den Cut verpasst hat.
Oh mein Gott. Ja.
Billy Horschel und Jordan Spieth haben es auch geschafft.
Nein, aber es gibt in diesem Sport wirklich keine Statistik, die es nicht gibt.
Natürlich
das ist
nicht.
Unglaublich, was da für Männchen irgendwo in graue Männchen irgendwo in Büros sitzen und diese ganzen Statistiken erstellen, ist bewundernswert.
Und er ist der erste Spieler, der den FedEx Cup gewinnt, ohne ein Playoff-Event gewonnen zu haben.
Das auch noch. Und ja. Er ist der zweite Spieler und alle dürfen mal raten, wer der andere Spieler ist, der tatsächlich als Nummer 1 den FedEx Cup Titel gewinnt. Das war irgendwie, also habe ich zumindest irgendwo gelesen, das konnte ich kaum glauben, aber vielleicht war es auch eine Falschmeldung. Aber tatsächlich, also es gibt unglaubliche Statistiken, die Rose damit sicherlich erfüllt hat. Ja. Was auf jeden Fall, also finde ich, das Inspirierendste ist und wie er es auch letztendlich verkauft in seiner Außendarstellung, ist tatsächlich, dass er eben jetzt nicht der Jungstar war. Mhm. Er hat auch sinngemäß irgendwie direkt in der Siegerehrung hat er auch gesagt, er findet es eigentlich ganz cool, dass da zwei so alte Männer stehen, in Anführungszeichen. Wir hatten ja genügend Phasen, wo die Youngster jetzt gewonnen haben, so ungefähr, hatte glaube ich auch, also irgendwie sowas meine ich in Erinnerung zu haben. Und bei Justin Rose ist es so, dass er halt wirklich zurückblickt, der ist seit ungefähr 20 Jahren jetzt Pro und hat seine Karriere damit begonnen, dass er 21 Cuts in Folge verpasst hat. Und das ist was, aber das promotet er ganz offensiv und sagt, never give up, don't give up on your dreams, bleibt dran, ihr seht, wie weit ihr es bringen könnt, auch wenn es so scheiße losgeht, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber man kann es ja nicht anders bezeichnen. Und das ist was ihm wirklich, also er ist jemand, der absolut ein Fighter ist, der kämpft und der nie aufgibt. Und es ist, finde ich, sinnbildlich, absolut sinnbildlich, dass er dieses, also für Justin Rose, da hatte ich zum Beispiel praktisch keinerlei Zweifel, dass als sich die Chance aufgetan hat an der 18 und das klar war, er muss jetzt ein Birdie an der 18 machen. Gut, also bis er dann da war, war es natürlich spannend. Er hat dann einen Abschlag ja gemacht an der 18, der fantastisch war, der weiteste Abschlag von allen, der eben so weit war, dass er dadurch dann schon wieder vom Fairway runtergekommen ist vorne und in Richtung des leicht Abschüssigen schon und dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen blöd an der Grütze lag, wo ich gedacht habe, oh Mist, so ein Wahnsinnsabschlag, Mitte Fairway theoretisch zu weit gerollt und jetzt hast du keinen optimalen Stand für den so wichtigen zweiten Schlag. Aber dass er dann letztendlich irgendwie in dem Moment, der ganze Tag war Katastrophe, aber in dem Moment, wo es drauf ankommt und wo er eine Chance hat, wenn schon nicht jetzt den Turnier gewinnen, das war relativ früh klar, aber so doch eben den FedEx Cup doch noch sich an sich zu reißen, dass er da dann die Putts macht und reinmacht, das habe ich ihm wiederum auch zugetraut. Also das war mir dann irgendwie klar, da hätte ich mich schwer gewundert, wenn er das verschoben hätte, weil Justin Rose immer wieder in so Wahnsinn, also der legendäre Ryder Cup Putt gegen Phil Mickelson und so Scherze irgendwie. Also Justin Rose ist schon jemand, der dann im richtigen Moment sehr, sehr oft zur Stelle ist. Und der jetzt, wie hat er es so schön gesagt, das muss ich kurz zitieren, also er dachte als Kind praktisch immer, dass er, wenn er ein Major Champion ist, dass das Wichtigste überhaupt ist für ihn. Und dann hat er die olympische Goldmedaille errungen und dann war das genauso wichtig irgendwie und war halt super special und so weiter. Und dann jetzt dann die Nummer 1 Platzierung zu erreichen, war dann irgendwie, dann hat er gesagt, es war eine dritte Seite sozusagen zu meinem Bogen und der FedEx Cup Sieg ist jetzt praktisch die Krönung und er sagt jetzt wirklich wörtlich, I now have a 4-string guitar, I'm now a bass player. Und dann, was noch viel besser ist, hopefully I can kind of add a few more strings, would be nice to end up with a harp. Oh. Justin Rose, also Harfe steht dir nicht, das sage ich hiermit einfach mal so und ich weiß, wovon ich spreche, aber er möge noch viele Gitarrenseiten an sich reißen in seinem Leben. Er hat tatsächlich jetzt, obwohl er so ein unter Radarflieger manchmal ist er keiner von diesen totalen Glamour-Boys, hat er wirklich so viele Dinge da jetzt erreicht. Gar nicht, also nicht jetzt sensationell viele PGA-Tour-Siege, hat nicht wahnsinnig viele Majors, er hat nur eins. Aber er hat irgendwie so sich so wirklich eine schöne Gitarre da zusammengebaut aus vielen verschiedenen Bestandteilen, wo sich sehr, sehr viele Kollegen, glaube ich, die Finger nachlecken würden, nicht zuletzt nach der olympischen Goldmedaille.
Definitiv. Und er hat ein tolles Ende des letzten Jahres ja auch, wo er ja auch Turnier um Turnier gewann und sich damit auch noch wieder richtig in diese Form gespielt hat, die ihn dann ja letztlich auch durch die ganze PGA-Tour-Saison getragen hat. Zwei Turniersiege hat er davon getragen. Das hat er erst übrigens einmal zuvor in seiner Karriere auf der PGA-Tour geschafft, nämlich 2010. Da war er ja noch bedeutend jünger, aber jetzt eben auch mit seiner ganzen Erfahrung. Und vor allem das Tour-Championship, das liegt ihm auch 6-mal in Folge ein Top-10-Finish eingefahren. Also auch das ist was man absolut unterstreichen muss. Kann man bei ihm sagen, je oller, je doller?
Ja. Also bei Justin Rose ist es so, dass auch wenn man ihn auf Social Media verfolgt, er ein unglaublicher akribischer Arbeiter ist. Er hat ja sein Team Rose, was so um ihn rum ist und wird der Rosie genannt und die Rose ist ja so sein Emoji letztendlich, was er da immer verwendet. Und es ist tatsächlich so, ich meine, gut, alle anderen arbeiten auch akribisch natürlich, aber bei ihm ist es so, dass man schon das Gefühl hat, dass er eben, ich hatte es vorhin schon angedeutet, er ist nicht der Youngster, der mit 20 aufgepoppt ist als der mögliche Größte aller Zeiten, so Jordan Spieth-mäßig irgendwie jetzt zum Beispiel, wenn wir in die aktuelle Historie mal zurückschauen, der ja Unglaubliches erreicht mit, was war er, 2021. Er ist eher einer, der das so sukzessive aufgebaut hat und ich finde tatsächlich, dass er besser und besser wird und dass er jetzt in diesem Jahr, ich hatte ihn so oft auf der Rechnung, auch letztendlich, also wenn man mich gefragt hätte und manchmal hat man mich auch gefragt, was tippst du denn, habe ich eigentlich fast immer Justin Rose getippt. Ja. Weil ich mir dachte, der hängt doch immer darum. Der hat so viele Top Tens. Er hat auch selber, glaube ich, gesagt, a ton of Top Tens in my life oder irgendwie sowas. Und damit ist er schon richtig, aber er hat auch die Siege natürlich dazu. Und diese FedEx Cup Wertung, die hat er jetzt mit keinem Playoff-Sieg errungen. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Aber er hat halt die unglaublich konstanteste Saison ever, glaube ich, gespielt im Vergleich zu allen anderen, weil sonst würdest du auch diese Weltranglistenposition nicht erreichen. So hat es auch Jay Monahan letztendlich in seiner Prämierungsrede da am 18. Grün dann bei der Siegerehrung gesagt, dass das eben eine Belohnung ist für diese Consistency und für diese harte Arbeit. Und ich glaube, für Justin Rose ist das jetzt, also ehrlich gesagt, das Wichtigste für ihn, was bleibt, ist, dass er das jetzt so noch durchgezogen hat mit dieser Number One schon im Rücken. Weil wenn er da jetzt als Nummer Eins dann hinkommt und eigentlich ja total den Boost haben müsste und dann das passiert, was ich vorhin so angedeutet hatte, dass er dann nicht nur das Turnier nicht gewinnt, sondern auch noch den FedEx Cup verspielt, dann hast du so ein richtiges Loch. Das wäre auch übrigens fatal für den Ryder Cup jetzt dann gewesen, der jetzt kommt. So kann er das immer noch komplett positiv mitnehmen. Und er hat es auch sehr, sehr nett formuliert, letztendlich irgendwo in so einem fast noch irgendwie Rundeninterview, wo er gesagt hat, wisst ihr, Plan A, nämlich ganz klar natürlich dieses Turnier zu gewinnen, war dann relativ bald irgendwie nicht mehr so aktuell und dann musste Plan B her, nämlich dann wenigstens in Anführungszeichen diesen FedEx Cup Titel zu sichern und das sah auch, er hat gesagt, precarious, da kann ich mich noch gut dran erinnern, also wirklich prekäre Situationen zwischendurch und da habe ich auch gedacht, Menschenskinder, das wirst du doch jetzt nicht noch irgendwie tatsächlich weggeben und insofern kann er sich auch letztendlich ein bisschen bei Dustin Johnson bedanken, finde ich, weil der war auch mal kurz nah dran, eventuell diese Wertung noch zu gewinnen, hat dann aber tatsächlich einen Putt verschoben an der 18. Ja. Dann kam Billy Horschel noch hinterher und hätte das wieder neutralisiert. Also das ging hin und her und das war tatsächlich, obwohl es keine spektakuläre Schlussrunde von golferischen Leistungen her war, also zumindest bei denen, die vorne platziert waren und die anderen sind halt dann fürs Endergebnis nicht mehr so relevant, war das letztendlich unglaublich spannend hinten raus noch, wer jetzt tatsächlich welche Wertung dann doch noch mit nach Hause nehmen darf.
So sieht's aus. Und am Ende also Turniersieger Tiger Woods und FedEx Cup Sieger, das wurde dann Justin Rose. Das war zum vierten Mal, dass nicht der Sieger des Endturniers am Ende auch den FedEx Cup gewann. Im letzten Jahr hatten wir eine ähnliche Situation. Da holte sich Xander Schauffele den Erfolg beim Turnier und den FedEx Cup, den holte sich Justin Thomas 2009. Da war es Phil Mickelson, der das Tour Championship gewann. Tiger Woods holte sich damals die Gesamtserie und 2008, da holte Camilo Villegas, der Spinnenmann, das Tour Championship und Vijay Singh war am Ende der führende bzw. der Sieger der Extraprämie der 10 Millionen Dollar. Ja, Justin Rose, vielleicht noch ein paar Statistiken, das nochmal zu untermauern. 11 Top 10 Finishes in dieser Saison, darunter 2 Siege und Zweiter in der Wertung Scoring Average. 68,99 sein durchschnittlicher Wert bei PGA-Turnieren in diesem Jahr. Knapp hinter Dustin Johnson, 68,69 seine Quote, aber hat ihm am Ende nichts genützt. Diese Rede, du hast schon angesprochen, er hatte kurzzeitig auch mal die Hand an diesem Bonuscheck, aber er hat vor allen Dingen einen Putt natürlich dann nicht gemacht.
Ja, das war eben der an der 18, der hätte rein müssen, um noch eine Chance zu haben und ist ihm dann wirklich so 90 Grad ausgelippt und das war aber, also das ist jetzt sehr böse, aber das war aber auch so der alte Dustin Johnson, der halt gerne mal bei wichtigen Turnieren dann so einen Putt verschiebt, das hat er jetzt ja zwischenzeitlich wirklich abgelegt, dass eben solche Slips unterlaufen und in dem Fall hatte ich tatsächlich gedacht, oh mein Gott, DJ, das waren jetzt ein paar Millionen, wenn es ganz dumm läuft für dich. Mhm. Er kann sich im Prinzip bei Billy Horschel bedanken, der dann nach ihm noch reinkam und dann zwei Schläge weg war. Wenn er ein Schlag hinter Billy Horschel gewesen wäre, hätte er sich, glaube ich, ganz, ganz, ganz böse in den Allerwertesten gebissen. Insofern, also auch Dustin Johnson war da mal dran und generell muss man ja auch noch kurz um das, da wir im letzten Jahr dieses Modus uns befinden, muss man einmal nochmal abreißen. Ich meine, die geguckt haben, wissen sehr, was die PGA Tour da nochmal eingeblendet hat an Bedingungen dafür, dass Tiger Woods gewinnt. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht einen Pfifferling draufgesetzt, dass das klappt, zumindest vor dem Turnier. Weil die Grundvoraussetzung, und ich denke, da wird auch ein Präsentkorb von Tiger Woods bekommen, sorry, ist böse, aber das ist ja erstmal, dass die Nummer 1 im FedEx Cup, von der gerade kein Mensch spricht, und zwar schon seit mehreren Wochen, nämlich Bryson DeChambeau, massiv abstürzt. Ja. die Grundbedingung war, dass er, ich weiß es nicht mehr, geteilter 18. oder schlechter wird, irgend sowas. Ja. Aber also eben wirklich, also geteilter 18., das ist, das muss man erst mal hinkriegen. Und Bryson DeChambeau hat ja die ersten beiden Playoff-Events gewonnen, hat den Riesenlauf und der ist aber dann eben verpufft und hat bei den letzten beiden dann nicht mehr viel irgendwie zu melden gehabt und hat auch bei diesem Turnier sehr früh, also eigentlich in der ersten Runde, wenn ich mich recht entsinne, wirklich sich da ganz weit unten eingefunden, hat sich dann noch hochgearbeitet, aber hat letztendlich, das war die Grundbedingung, dass die Nummer 1, die amtierende Nummer 1 im FedEx Cup Ranking schon mal ganz weit unten landet und das hat Bryson DeChambeau ermöglicht. Ohne das wäre eh ganz vieles andere gar nicht möglich geworden. Ja. Dann hast du natürlich die Platzierung von allen anderen 5 im Auge zu behalten. Da war DJ eben auch lange Zeit weit abgeschlagen, war auch kein Faktor. Der hat wirklich nur mal so für einen ganz kurzen Zeitraum ist der mal da erschienen und hat sich dann auch gleich wieder verabschiedet. Dann hast du Justin Rose, der dann durch seine Stabilität der Einzige war, der von diesen 5 dann aus eigener Kraft und weit vorne lag. Und alle anderen haben dann letztendlich Tiger Woods den Gefallen getan, das Ding zumindest zeitweise theoretisch gewinnen zu können, als Justin Rose eben dann seinen 5. Platz auch noch verloren hatte oder 4. Platz oder was weiß ich. Und insofern ist es wirklich, also die Bryson DeChambeau hat da eigentlich einen sehr, sehr großen Anteil überhaupt dran, weil sonst bist du mit der Nummer 1 Platzierung rechnerisch so weit vorne, dass es ganz, ganz schwierig ist für jemanden, der eben nicht in den Top 5 ist, da überhaupt sich vorne zu platzieren. Und diese Tiger-Bedingungen, die waren vom Turnier ja klar, die werden dann immer runtergebetet, der darf nicht besser als so sein und der darf nicht besser als so sein. Und du sagst, das ist alles nett. Das sind jetzt irgendwie 6 Komponenten, 4 davon können eintreten, 2 unmöglich, glaube ich nicht. Und das war tatsächlich möglich. Justin Rose hat ihm dann natürlich das dann noch einen Strich durch die Rechnung gemacht und war die eine Komponente, die nicht eingetreten ist, weil er eben diesen Putt ja gemacht hat und den FedEx Cup dadurch erringen konnte. Aber allein, dass Tiger die Chance hatte, ist von so vielen Nebenbedingungen abhängig gewesen und dass die überhaupt mal eine Zeit lang drin waren, also eben auf Loch 16, 17 so irgendwie von Justin Rose, ist für mich auch sehr bemerkenswert, muss ich wirklich sagen.
Also Tiger Woods als Sieger und Justin Rose als FedEx Cup Gewinner fahren nächste Woche zum Ryder Cup. Da hat aus jeder Mannschaft, aus der US-Mannschaft und aus der europäischen Mannschaft einer richtig, richtig breite Brust. Ansonsten, wenn wir mal auf die Amerikaner gucken, ganz kurz noch zum Ende. Brooks Koepka, geteilter 26. Patrick Reed, 28. Bubba Watson, 29. und Phil Mickelson, 30. Ui. Das sollte aber vor allen Dingen Phil Mickelsons und Watsons Ergebnisse und Reed, ja, Reed plus 9, Watson plus 10, Mickelson plus 13.
Ja, das amerikanische Team wird vielleicht nächsten Sonntag sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten, aber wirklich? Ich war tatsächlich, ich habe dieses Leaderboard auch schon am ersten Tag gesehen und habe gedacht, Mickelson, seriously? Ja. Also es ist wirklich, also der hat da ja Rundenergebnisse rausgehauen, 73, 72, 76 am Moving Day, also völlig falsch interpretiert, wohin es da gehen sollte, eine plus 13, ey, also hör mal, Phil Mickelson ist rechnerisch, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 24 Schläge hinter Tiger Woods. Also so viel übrigens zu dem Duell, was ja, da auch noch stattfindet. Sagen,
freuen wir uns doch auf ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Das Pay-Per-View können wir uns sparen.
Ja, das kann dann alles wieder anders sein. Also es ist tatsächlich so, dass sich das fast das komplette Ryder Cup-Team der USA, also abgesehen ist natürlich von Tiger, nicht so wirklich mit rumbekleckert hat. Was aber letztendlich nichts heißen muss, weil das ist nicht so, dass die das Golfspielen irgendwie über Nacht verlernt haben. Das ist jetzt, also ich finde immer noch und auch dem sind ja die Veränderungen, die jetzt auf der PGA Tour im Schedule kommen, geschuldet. Ich finde immer noch, dass die Saison krass anstrengend ist. Also der Schedule, den die spielen müssen, siehe Jordan Spieth, der ja zu wenig gespielt hat und so, ist einfach wirklich heftig. Du hast nie längere Pausen oder du musst sie dir nehmen, aber eben auch sehr gut dosieren, dass du auch wieder nicht zu wenig Turniere spielst und so weiter. Und ich finde, die zahlen gerade alle diesen Preis. Also die sind einfach alle so ein bisschen fertig, auch so ein bisschen Luft raus. Ich meine, du musst sehen, Bubba Watson hat x-mal gewonnen auf der PGA-Tour, Brooks Koepka mit seinen 2 Major-Siegen, also das ist Keegan Bradley ja mit dem Vorwochensieg. Das ist, die sind ja alle jetzt, die haben ja nicht von heute auf morgen das Golfspielen verlernt, aber ich glaube einfach, da ist die Luft raus. Mhm. Da ist die Luft ganz extrem raus und wenn du dann möglicherweise eben noch gar nicht im Bereich bist, um diese FedEx Cup Platzierung vorne mitzuspielen und da dieses ich bin so heiß, ich will das erringen, dann nicht mehr hast, dann läufst du da halt vielleicht dann nur irgendwie auf Sparflamme. Und ich kann mir durchaus mit Schrecken vorstellen, dass die Amerikaner dann nächste Woche in Paris da sich von einer ganz anderen Seite zeigen. Im europäischen Team würde ich sagen, ist es jetzt endlich gut gelaufen, die gute Nachricht, wenn sich das jetzt nicht noch ändert, aber ich gehe davon aus, dass nicht ist, dass Paul Casey zum Beispiel offensichtlich fit ist.
Ja, geteilter Elfter am Ende geworden, also er ist wieder mit dabei, konnte 4 Runden durchziehen.
Ja, und auch mit der 66 am Samstag, also hat er irgendwie, hätte er Mickelson mal anrufen können, wie das geht, in welche Richtung das gehen muss. Dann John Rahm jetzt, ja, also das ist alles nicht so konsistent, also denen fehlt genau diese Konstanz, um irgendwie dann wie Justin Rose eben dann das durchzuziehen am Schluss. Tommy Fleetwood auch, also sie sind ja alle auf dem geteilten Elften, da waren sie sich relativ einig, nur Gary Woodland stört da quasi die europäische Phalanx. Und Rory, gut, auch ehrlich gesagt bei ihm, das ist ja, wenn der jetzt wirklich so eine Katastrophenschlussrunde hatte, ist der heiß wie Frittenfett nächste Woche, weil es Rory hat unglaubliches Golf gezeigt, auch wieder in dieser Woche, nur halt nicht 4 Tage lang. Und der kann in einem Matchplay, und muss man immer wieder darauf hinweisen, das wissen unsere Hörer natürlich selbst, aber ich sag's trotzdem, Matchplay im Gegensatz eben zu einem Zählspiel ist was komplett anderes. Und da ist ein Rory gegebenenfalls sofort wieder da. Da könnte, worauf wir alle hoffen, ich bin mir nicht sicher, aber da könnte auch ein Sergio Garcia dann letztendlich auf einmal wieder da sein und dann doch noch beweisen, warum er ins Ryder Cup Team nominiert wurde. Da ist natürlich ein Justin Rose ganz weit vorne. Dann wird es interessant, wie es Henrik Stenson geht. Das sind ja auch so ein paar Verletzungssachen. Paul Casey anscheinend fit, wenn er jetzt 4 Runden gespielt hat. Und ich denke bei Paul Casey, dass er definitiv dem Ryder Cup das Tourfinale geopfert hätte. Also wenn er gemerkt hätte, es geht nicht, dann hätte der, glaube ich, abgebrochen. Und auch wenn es um viel Geld geht und alles, aber das halte ich jetzt einfach mal für ein gutes Zeichen von außen betrachtet. Und so hast du eigentlich jetzt den Fall, dass alle heiß sind. Und dass wir da einen Wahnsinnsfight erleben werden, da würde ich tatsächlich jetzt die größten Bedenken im Moment, wie sie eben immer so oft spiegelbildlich ist, bei Tiger Woods sehen. Mhm. Weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, diese Kraftanstrengung, ich kann nicht im Ansatz nachvollziehen, wie viel Energie das gekostet hat. Und ob er das jetzt noch transportieren kann, jetzt hast du dann noch einen Flug. Er war ja auch schuld, in Anführungszeichen, dass der Ryder Cup Flieger, der Amerikaner, viel, viel später gestartet ist als eigentlich, weil halt natürlich noch Siegerehrung und Bohai und Presse und Interview und sonst irgendwas war und er dann natürlich präsent sein musste. Und ansonsten sind die ja alle irgendwie rübergeflogen dann jetzt nach Paris. Und da wird man sehen, was das jetzt, also ich persönlich würde vermuten, und wenn ich das jetzt sage, wird es genau anders sein, insofern kann sich Tiger dann bei mir bedanken, dass Tiger komplett im Eimer ist jetzt. Also wirklich körperlich und mental. Erstmal im Nachgang von dieser Wahnsinnsleistung. Und dass er dann, weiß ich nicht, ob der da dann am Freitag wie eine Eins dann wieder am Abschlag stehen kann, auch eben in diesem anderen Format dann, das kann ich nicht einschätzen.
Das werden wir alles überprüfen natürlich dann am Ende der Woche und wir werden auch nochmal gesondert auf die Ryder Cup Teams vorausblicken hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Aber für heute war es das noch nicht. Wir gucken jetzt gleich noch auf die European Tour. Da war unter anderem auch Sergio Garcia im Einsatz in Portugal. Aber der Sieger war am Ende ein anderer, nämlich jemand, der vor 7 Jahren da schon mal gewonnen hat. Und wenn er gewinnt, dann gewinnt er offensichtlich in Villamura. Tom Lewis, der Brite war das, der zugeschlagen hat. Und über den sprechen wir gleich, genauso wie über den 2. Platz von Caro Masson in Spanien und über das gewonnene PGA-Tour-Ticket für die nächste Saison von Stefan Jäger.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zur European Tour hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und schauen zum Portugal Masters in Vilamoura in Portugal. Und da schloss sich für den Engländer Tom Lewis ein Kreis. 2011 bei seinem erst dritten Start als Profi, da hatte er dieses Turnier schon einmal gewonnen. Danach konnte er diesem Anfangserfolg in seiner Karriere aber keinen weiteren folgen lassen. Er hatte dann doch ein paar Probleme, natürlich auch sehr jung dann schon Profi geworden nach seinem überraschenden Durchstarten als bester Amateur 2011 bei The Open, nachdem er ja auch auf der ersten Runde schon für so viel Furore da gesorgt hatte. Das war dann vielleicht auch alles ein bisschen schnell für den Jungen, der frisch von der Schule kam, um dann eben schon gleich Profi zu werden. Aber jetzt mehrere Jahre später, um genau zu sein, 7 Jahre später, nachdem er 2016 über die Qualifying School sich seine Karte auch für die European Tour zurückgeholt hat. Da hat er es geschafft, den zweiten Turniersieg seiner Karriere eingefahren. Wieder in Vilamoura mit minus 22 hat er die Portugal Masters gewonnen. 3 Schläge vor Eddie Pepperell und Lucas Herbert, dem Australier, die liegen auf dem geteilten 2. Platz. 3 Schläge Vorsprung, klingt erstmal deutlich, war es am Ende aber eigentlich gar nicht. Werden wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Vorher hören wir Tom Lewis im Interview mit den Kollegen der European Tour zu seinen Gefühlen nach dem Sieg.
Yeah, it was great out there today. Your course was in good condition. The crowds were good. I played well. I struck it well. I actually got better as the week went on. And I'm pleased just to be here and to be able to put myself in that position and come through means a lot.
Und er ist durchgekommen und er musste sich ein bisschen strecken, um durchzukommen, denn an der 17, da sah es für ihn erstmal gar nicht so gut aus. Sein Abschlag, der war ihm nämlich an dieser 17 zunächst mal völlig missglückt.
I made a bad swing at the wrong time and it's a shame, but I recovered well. It wasn't easy. It was a bonus that putt went in, but I stayed as calm as I could and the putt dropped.
Ganz wichtige Situation natürlich, weil die Konkurrenz ja auch gedrückt hatte. An der 18 konnte Lewis dann auch nochmal ein Paar spielen und damit im Grunde seinen Sieg absichern und profitierte auch davon, dass Lucas Herbert, der Australier, an der 18 ein ähnliches Missgeschick unterlief wie Lewis an der 17, nämlich ein verhunzter Abschlag, nur mit dem Unterschied, dass sich Herbert nicht mehr retten konnte.
It's a shame to end like that. You know, he's such a nice guy and he's such a great player. He played well today, you know, holding the putts when he needed to, because I would say that I was inside him a lot of the time today and he held them putts and kept himself in there. So hat off to him and it's such a shame that maybe he didn't put me under more pressure at the end, but at right now I'm not that bothered.
Also Tom Lewis am Ende überglücklich, dass er eben diesen Sieg gesichert hat und damit er auch die Tourkarte für die European Tour dann erstmal behalten darf. Für die nächsten 2 Jahre ist er weiterhin auf der höchsten europäischen Spielklasse mit dabei. Sergio Garcia, der startete vor seinem Start nächste Woche beim Ryder Cup auch in Vilamoura, hat sich mit einem geteilten 7. Platz und einer minus 15 am Ende verabschiedet. Ja, und jetzt kommt unsere Expertin Desiree Wolf nochmal ins Spiel. Desiree, wo haben denn unsere Deutschen sich am Ende platziert?
Naja, die Rosinen krieg wieder ich.
Natürlich.
Nein, also wir haben tatsächlich nur einen Deutschen im Cut, das ist Sebastian Heisele, hat sich auf dem geteilten 44. Platz einsortiert, hatte leider auch keinen guten Moving Day mit einer 72 am Samstag, ansonsten ganz gute Ergebnisse, aber der Samstag hat ihn dann schon irgendwie ein bisschen runtergerissen. Mit dem Sonntag, mit der 67 hat er sich nochmal verbessern können, das ist also ein Aufwärtstrend, aber eben nicht konsistent genug. Maximilian Kiefer und Marcel Siem haben den Cut leider komplett verpasst. Beide mit einer 74 am zweiten Tag, mit der sie sich dann letztendlich rausgeschossen haben. Kiefer hatte gut angefangen am ersten Tag mit einer 68 oder völlig okay angefangen. Und ja, also da hat es irgendwie nicht für einen Cut gereicht. Ich würde nur ganz kurz noch was ergänzen wollen. Ich finde das sehr sportlich von Tom Lewis, wie er über Lucas Herbert da gesprochen hat. Weil das ist schon irgendwie, prinzipiell kann er ja froh sein, dass Herbert da einen Double Bogey gespielt hat an der 18 und dadurch aus der Wertung raus war. Also so würde man das ja als Außenstehender vielleicht sehen. Aber da kriegt man ein bisschen mit. Das ist auch so, letztendlich wie Rory und Tiger dann gestern. Auf der einen Seite bist du natürlich komplett auf dich fixiert und willst deinen Sieg einfahren. Und auf der anderen Seite, er hat ja fast sowas gesagt wie praktisch, ich bin ja fast in ihm drin gesteckt, dass wir ja mit dann einfach auch nah aneinander dran sind und das einfach so nachvollziehen können, wie sich das anfühlen muss, wenn man das halt dann tatsächlich nicht durchziehen kann. Und wenn, also ein Double Bogey an der 18, wenn du als Führender in die Runde gingst, ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Ich meine, Er hätte da mit einem Birdie ja immerhin noch einen Playoff erzwingen können oder whatever. Auch Eddie Pepperell war so freundlich, einen Bogey zu spielen an der 18 übrigens. Also seine direkte Konkurrenz hat ihm da das Leben ein bisschen leichter gemacht, aber Tom Lewis hat es dann eben sehr, sehr gut durchgezogen. Aber diese Aussage finde ich sehr fair und das sollte man durchaus unterstreichen. Es geht eh zur Zeit, ist so ein bisschen Peace, Love and Happiness auf allen Touren, was ich sehr schätze. Es war auch bei, übrigens noch ein ganz kurzer Nachtrag, auch bei Tiger so, dass er ja die Kollegen da, also dass ihm sehr, sehr wichtig war, dass seine Ryder Cup Teamkollegen da auch eben dann noch am 18. Grün waren und ihn unterstützt hatten. Das hätte es früher nie gegeben. Also das ist eine sehr spezielle Wandlung jetzt von Tiger. Aber ansonsten ist es auf der European Tour ja generell so, dass die sehr, sehr, sehr gut miteinander umgehen. Und das ist auch was ich am Golfsport einfach gerne mag, dass der im Normalfall wirklich fair abläuft und dass jeder, auch wenn er ein Einzelkämpfer ist und das jetzt dann nicht so ein Mannschaftssport ist, abgesehen vom Ryder Cup, trotzdem sehr, sehr genau weiß, was in einem anderen abgeht, weil er in genau derselben Situation sicher auch schon mal war.
So sieht's also aus. Wir müssen aber über einen noch sprechen, der an diesem Wochenende den kompletten Vogel abgeschossen hat auf der European Tour und auch bei diesem Turnier, der mit Ryder Cup nichts zu tun hat. Oliver Fischer, der Engländer, und zwar nicht am Wochenende, sondern am Freitag war's, da hat er in Villamura eine 59 gespielt.
Ja, und zwar die erste auf der European Tour. Auf der PGA Tour kennen wir das ja schon länger, da gibt es ja auch sogar eine 58 von Jim Furyk. Aber auf der European Tour hat es vorher tatsächlich noch keiner gespielt und die Scorekarte ist, ja, ist nicht makellos, weil mich stört optisch so ein bisschen dieses Gelb.
Ja, ein Igel, was soll das?
Ja, irgendwie, also das hat da nicht reingepasst. Nein, Mann, er hat einfach komplett bogeyfrei, natürlich, und er hat dann 10 Birdies gespielt. Auch schön verteilt, 5 auf den Front 9, 5 auf den Back 9 und die Front 9 hat dann eben noch veredelt, indem er dann an der 5 dann nicht nur Birdie, sondern auch gleich noch Igel gespielt hat. Also fantastische Runde und das sowas schwappt auch dann über den großen Teich. Das wurde durchaus auch eben auf der PGA Tour bemerkt, die europäischen Kollegen sowieso auch. Also ich meine, das ist ja auch das, was ich gesagt hatte, da kennt man sich und da kamen natürlich von allen Glückwünsche auch eben ganz, ganz nette Videobotschaften eben aus Atlanta. Die haben dann wirklich irgendwie so vom Putting Green, wenn sie gerade irgendwie noch am Trainieren waren oder sowas, haben sie dann da irgendwie sich zusammengetan und es gab eine Viererbotschaft von Ian Poulter, Henrik Stenson und wer war es noch? Oder waren es nur die zwei? Ich habe schon wieder vergessen. Aber eben total nett. Also Ian Poulter in unglaublicher Eloquenz und sehr britisch natürlich auch in seiner typischen Sprache eben, hat ihm da ausführlich gratuliert und Henrik Stenson sagt so sinngemäß, ja, finde ich auch. Also das ist großartig. Und eben congrats und da hat er wirklich was ganz Tolles geleistet. Ist halt schade, dass er dann an den beiden Schlusstagen dieses Level nicht mehr halten konnte. Es war wirklich ein totaler Ausreißer, wenn du so willst, weil er am ersten Tag einfach auch noch 3 Birdies, 3 Bogies, er hat eben ein paar gespielt und dann auch nur -2 am Samstag und -1 am Schlusstag. Das ist natürlich weit weniger, als da theoretisch drin gewesen wäre. Aber die 59 hat er und dass er der Erste ist, der das geschafft hat, verschafft ihm den Platz in den Geschichtsbüchern und also da kann man sich erstmal auf den Lorbeeren ausruhen. Also da hat er die Konkurrenz entsprechend beeindruckt, würde ich mal sagen.
Nicht beeindruckt, das hatten wir schon geklärt. Die Deutschen leider wieder bei diesem Turnier auf der Challenge Tour sah es auch nicht besonders gut aus an diesem Wochenende. 17. Platz von Christian Bräunig, bestes Resultat in der Provence. Und insgesamt sieht es auch da mit der Tourkarte für die European Tour von Seiten der Challenge Tour aus deutscher Sicht für die nächste Saison nicht gut aus. Kein Deutscher unter den besten 15 im Ranking. Roto Omar oder Roto Ras Al Khaimah, Roto Oman müsste man es dann ja auch nennen können. Das wird eng, da gibt's noch 3 Turnierstarts, um sich da vielleicht reinzuspielen. Und auch mit der vollen Spielberechtigung für die Challenge Tour sieht's sogar schlecht aus. Also könnte in der nächsten Saison ein bisschen weniger deutschsprachig sein, die European Tour und auch die Challenge Tour, sogar der Unterbau. Bessere Nachrichten gibt's dagegen von der PGA Tour. Die wird in der nächsten Saison mit Alex Shaker und auch mit Stefan Jäger wieder besetzt sein.
Ganz genau, da freue ich mich sehr, weil Stefan Jäger ist auch einfach ein echt groovy Typ, abgesehen davon natürlich auch noch Münchner hier aus Eichenried und der hat es geschafft, eben sich die Tourkarte da zu erhalten bei den Qualifiern und das finde ich ganz toll, dass wir mit Alex Shaker da einen erfahrenen Spieler haben, der schon ewig da unterwegs ist gefühlt und mit Stefan Jäger so ein jungen Spieler, der jetzt in der ersten Saison nicht irgendwie Bäume ausgerissen hat auf der PGA-Tour. Das soll jetzt auch überhaupt nicht böse rüberkommen, das meine ich nicht, aber es ist einfach auch, also manche kommen da an und tun so, als ob sie schon immer da gewesen wären, und bei vielen, oder also ich will sagen, bei mehr als dem Großteil der Spieler ist es halt so, dass du erstmal auch so eine Saison hast, wo du ankommen musst, wo du andere Plätze spielst, wo du natürlich mit völlig anderen Kollegen auf einem ganz anderen Level spielst. Und insofern finde ich es ganz, ganz toll, dass er da die Tourkarte jetzt nicht verloren hat, sondern dass er da jetzt drauf aufbauen kann und im zweiten Jahr dann vielleicht da auch womöglich sogar mal irgendwie einen PGA-Tour-Sieg einfahren könnte. Wäre doch ein schönes Ziel.
Definitiv. Wir werden es natürlich verfolgen hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de und haben zum Abschluss noch eine gute Nachricht aus deutscher Sicht, nämlich von der Ladies European Tour. Estrella Damm Mediterranean Ladies Open in Spanien wurden sie ausgetragen. An Van Damme, die hat am Ende gewonnen, passt ja irgendwie zum Namen des Sponsors, mit minus 26, aber dahinter, aus deutscher Sicht, Caroline Masson auf Platz 2.
Ja, total gut. Geteilter zweiter Platz mit noch zwei anderen Kolleginnen und auch satte 8 Schläge hinter An Van Damme, also die muss ein unglaubliches Wochenende da gehabt haben, also nicht muss gehabt haben, hatte sie. Sie hat 64, 64, 65, 65 gespielt, aber Caroline Masson hat dahinter von dieser Ausnahmeleistung, also mal abgesehen, dann eben diesen geteilten zweiten Platz belegt, ist auch 4 Runden unter deutlich unter 70 geblieben und hat sich da wirklich sehr, sehr gut verkaufen können. Freut mich total, ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und wir hatten aber auch noch andere deutsche Damen da im Rennen, zum Beispiel Sandra Gahl auf Platz 13, geteilter 13. Platz mit minus 11. Die hatte mit der 70 nicht so gut angefangen, dann aber 69, 68, 66 sich sukzessive da reingespielt offensichtlich. Olivia Cohen auf einem geteilten 17. Platz. Da gab es leider einen Ausreißer am Freitag, eine 75, ganz, ganz blöd, also in Anführungszeichen blöd, einfach auch für ihren Score, weil sie 3 sehr, sehr gute Tage drumherum gespielt hat mit 2x66 und 67. Also das ist ganz ärgerlich, dass da die 75 passiert ist, aber das gibt's halt mal. Das ist genau dieses Problem, dass du halt manchmal hast du halt 3 tolle Tage, aber eben nicht 4 gute Tage. Und das wird aber auch wieder kommen bei ihr. Und Letizia Rasanerita ist auf Platz 41 auch geteilt, unter anderem mit Christine Wolf aus Österreich und Annelies Kodal aus Frankreich. Und ja, da lief es jetzt nicht ganz so spektakulär. Die war dann doch eher in den 70ern unterwegs. Eine gute Runde am Samstag, am Moving Day. Aber generell finde ich ein gutes Mannschaftsergebnis der deutschen Damen.
Kann man so sagen. Also positiver Abschluss hier in dieser besonderen Ausgabe von nurgolf auf meinsportradio.de zu Ehren von Tiger Woods, natürlich zum Comeback des Jahres in Sachen Golfsport. Und wir werden in dieser Woche nochmal extra zurückkommen mit ausführlichen Informationen zu dem Event, was am Ende dieser Woche dann eben im Programm der European Tour und der PGA Tour aufsteht, nämlich der Ryder Cup in Paris. Ab Freitag geht's da um die Krone im Teamwettbewerb, im Kontinentalvergleich zwischen den USA und Europa im Le Golf National. Wir haben euch den Platz schon vorgestellt, wir haben euch die Historie des Ryder Cups vorgestellt und in dieser Woche sprechen wir auch noch ausführlich über beide Teams, das hier bei nurgolf auf meinsportradio.de als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Kommentiert gerne, schreibt uns eure Meinung auch zum Ryder Cup. Wir werden am Freitag dann auch, genauso wie am Samstag und auf Sonntag, dann kurze Live-Einblendungen für euch auch haben, damit wir euch da über die wichtigsten Sachen informieren können. Hier auf meinsportradio.de seid ihr mit dabei beim Golf-Highlight des Jahres. Desiree, und du bist natürlich auch mit dabei.
Na, wo sollte ich denn sonst sein?
Also in dem Sinne, bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback hier auf meinsportradio.de. Freuen wir uns sehr drüber. Bis die Tage.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.